Ich liebe das Fremde, ich liebe das, was ich nicht kenne, weil ich weiß, dass überall jemand auf mich wartet mit einer Story. Überall gibt es Streetfood, das ich entdecken kann, was ich noch nicht kenne. Oder überall sind Menschen, von denen ich lernen kann. Deshalb, ich liebe das und ich suche das auch explizit.
Begegnungen at Fonditudes. Ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung. Inspirierende Gespräche mit dem Netzwerk der Stiftung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Begegnungen at Fonditude. Ich bin Selina Heinen, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Geschäftsstelle der Schweizerischen Studienstiftung, und gegenüber von mir sitzt Yuan Yao. Hallo Yuan.
Hi.
Schön, dass du da bist heute.
Danke, dass ich kommen durfte.
Ja, bevor wir ins Gespräch starten, möchte ich dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne vorstellen. Du hast an der Universität St. Gallen International Affairs and Public Governance studiert und warst damals UN-Jugenddelegierte und UNESCO-Jugenddelegierte der Schweiz. Schließlich hast du dich aber gegen eine diplomatische Karriere entschieden und bist zum Unternehmertum gewechselt. Dein erstes Unternehmen hast du bereits im Master gegründet im Bereich Travel Guides und viele weitere sind dann gefolgt. Gegen Ende deines PhDs in International Business hast du dann begonnen, im medizinisch-ästhetischen Bereich unternehmerisch tätig zu werden. Einerseits als Marketing Director einer Arztpraxis für kosmetische Medizin und andererseits als Gründerin der ersten Lifestyle-Klinik der Welt exklusiv für Männer. Anfang 30 hast du eine Kochausbildung in Paris absolviert und anschließend deine kulinarischen Fertigkeiten durch Ausbildungen in fast 20 Ländern erweitert. Zurück in Zürich hast du die Firma Indulge gegründet. Diese Firma bietet Foodtours, kulinarische Erlebnisse und Kochkurse an. Daneben bist du Mitbegründerin und CMO einer Firma, die eine KI-Katzenklappe mit Beuteerkennung entwickelt hat. Darüber hinaus bist du daran, deinen zweiten PhD abzuschließen, und zwar zum Thema Essen, Migration und Unternehmertum. Und zum Schluss, was dich mit der Studienstiftung verbindet: Du warst früher Stiftlerin, heute unterstützt du die Studienstiftung als Assessorin und als Leiterin des jährlichen Seminars Entrepreneurship and Innovation. Ja, ein ganz spannender Werdegang, der ja von deiner außergewöhnlichen Vielseitigkeit zeugt. Ich habe es kurz angesprochen, zu Beginn deines Studiums waren ja die Schienen in Richtung Diplomatie gelegt. Du hast dich aber dann umorientiert und bist Unternehmerin geworden. Mich würde interessieren, wie es dazu kam und was dich an deiner Tätigkeit als Serial Entrepreneur fasziniert.
Ja, ich hatte das große Privileg, dass ich schon in einem sehr jungen Alter als UNESCO-Jugenddelegierte und danach als UNO-Jugenddelegierte einen Einblick werfen durfte in diese Welt der internationalen Organisationen. Und als ich 20 war, da durfte ich eine Rede halten vor der UNO-Generalversammlung. Und es war für mich, als würde ich in meinem Traum stehen, aber es war nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und danach war ich sehr desillusioniert und fast schon ein bisschen, ich würde nicht sagen depressiv, aber ich war wie so ziellos plötzlich. Also ich hatte vorher immer so dieses Ziel, das mich angetrieben hat, und plötzlich dachte ich, okay, und was mache ich jetzt mit meinem Leben, weil ich schon mal wusste, das ist es sicher nicht. Und dann habe ich vieles ausprobiert, also ich habe auch während dem Studium, wie viele Studienstiftler, viele unterschiedliche Sachen gemacht. Ich habe als Sprachlehrerin gearbeitet. Ich hatte damals eine Kolumne in verschiedenen Zeitungen. Ich habe als Tanzlehrerin gearbeitet. Ich war Dolmetscherin. Also ich habe ganz viele verschiedene Dinge ausprobiert, die mir Spaß gemacht haben. Aber ich wusste trotzdem nicht, was wird jetzt mein Beruf. Und dann war es eigentlich eher zufälligerweise, dass ich Assistentin wurde von einer, ich würde sagen, bekannten deutschen Unternehmerin. Und das war für mich wie, also ich hatte überhaupt nicht vorher mich mit Unternehmertum beschäftigt, weil das war alles vor der letzten Finanzkrise 2008. Also da war zum Beispiel Unternehmertum an der HSG auch nur so ein Randthema. Es hieß eigentlich mehr, ihr werdet die Manager der Zukunft. Und plötzlich durch diese Tätigkeit bei dieser Dame hatte ich tagtäglich eigentlich auch mit Unternehmern zu tun, weil die kamen zu Gast. Also viele ihrer Freunde, die waren Unternehmer. Und dann durfte ich ihren Konversationen lauschen. dachte plötzlich so, ah, das wäre ja auch eine Option. Und dann bin ich nach dem Bachelor ein Jahr auf Weltreise und da hatte ich die Idee zu meiner ersten Firma und so hat es eigentlich angefangen. Und als ich dann Unternehmerin wurde, wurde mir plötzlich bewusst, dass ich eigentlich im Herzen schon immer Unternehmerin war, aber ich wusste es nicht. Also ich habe schon als Kind, ich habe als Vierjährige zum Beispiel, also meine Eltern hatten wenig Geld, als ich ein Kind war und ich durfte jetzt nicht so Süßigkeiten kaufen oder Spielsachen kaufen. Und ich habe als Vierjährige, dachte ich, okay, ich brauche Geld, weil ich wollte irgendwie Cola-Frösche kaufen gehen. Und dann habe ich gedacht, ich muss Bilder verkaufen auf der Straße. Aber ich wusste gleichzeitig auch, ich kann nicht zeichnen. Und dann hatte ich eine Kollegin und ich war der Meinung, sie kann gut zeichnen. Und dann habe ich von ihr für 10 Rappen ihre Bilder abgekauft und habe sie für 1 Franken auf der Straße verkauft an ältere Damen. Und deshalb schon als Kind, also ich habe zum Beispiel dann auch so mit 7, 8 wollte ich meiner Mutter Blumen schenken, aber ich hatte kein Geld und habe damals im Herbst gemerkt, dass viele Floristen, die hatten so Kastanien im Blumengesteck. Und dann hatten wir vor dem Haus einen Kastanienbaum und dann bin ich Kastanien sammeln gegangen und habe die dann eingetauscht gegen Blumen für meine Mutter. Also ich hatte schon immer solche Ideen. Aber ich wusste halt nicht, dass es unternehmerisch ist. Es war halt einfach ich, dass ich auch immer während der Schule auch immer Projekte angerissen habe, irgendwie Schulzeitung gestartet habe. Und als ich dann Unternehmerin wurde, war so wie klar, ach so, das hätte ich schon immer machen sollen, weil ich habe so viele Interessen und mir wird so schnell langweilig und ich mag Autonomie, ich mag Freiheit und das kann man, glaube ich, meiner Meinung nach wirklich nur im Unternehmertum so leben, dass alles zusammenkommt.
Ja. Also wirklich so ein Weg von Kindesbeinen an zur Professionalisierung sozusagen.
Ja, also ich glaube, man muss das schon so ein bisschen im Blut haben auch, weil ich denke, die Skills, die kann man lernen, auch später. Aber so auch dieses Dinge sehen. Also ich sehe überall Probleme, die ich lösen möchte. Ich sehe überall Opportunitäten. Ich glaube, das muss man schon so ein bisschen intus haben, weil ich kenne andere Leute, die sind super gut fachlich und die sagen seit 15 Jahren, ich warte noch auf eine Idee, ich habe keine Idee. Mein Problem ist das nicht, ich habe zu viele Ideen. Und wenn ich mit Freunden rede, die alle Unternehmer sind, die haben eigentlich ein ähnliches Problem, dass sie dann eben zu viele Ideen haben und sich fokussieren müssen. Und deshalb denke ich, ein Teil kann man lernen, aber ich glaube, man muss es schon so ein bisschen intus haben, das unternehmerische Denken.
Viele würden ja sagen, dass eine Stelle bei der Bank doch mehr finanzielle Sicherheit bietet, als ein Unternehmen zu gründen. Ich habe es nachgelesen, die Hälfte aller Unternehmensgründungen in der Schweiz scheitern und im Ausland sind es sogar gegen 90%. Du scheinst nicht abgeschreckt zu sein von dem Risiko. Und mich würde interessieren, wie denn du für dich Sicherheit und Risiko definierst.
Also zuerst, ich denke grundsätzlich zum Thema Sicherheit oder finanzielle Sicherheit. Ich glaube, da hat jeder Mensch für sich selbst eine eigene Definition. Grundsätzlich denke ich, dass niemand in der Studienstiftung sich eigentlich Sorgen machen müsste hinsichtlich finanzieller Sicherheit, weil was ist das Schlimmste, was potenziell passieren könnte? Man müsste einen 0815 Corporate Job annehmen, wie viele andere Menschen auch, und würde trotzdem einen 6-stelligen Jahreslohn haben. Also ich glaube, wenn das Schlimmste ist, was einem passieren kann, dann hat man im Lotto des Lebens schon mal so oder so gewonnen. Bei mir ist es so, ich habe nie Angst. Ich hatte auch nie Angst, weil ich denke, das Leben ist sehr kurz und ich möchte ein Leben leben, wo ich nie irgendetwas bereuen muss. Ich denke, die Dinge, die man bereut, sind meistens Dinge, die man nicht getan hat und nicht Dinge, die man getan hat, weil dann kann ich wenigstens sagen, es hat nicht funktioniert, aber ich habe es probiert. Ich denke auch bezüglich Sicherheit, das ist etwas, das man sich selbst geben muss. Also wie gesagt, ich bin aufgewachsen mit nicht sehr vielen finanziellen Mitteln. Geld hat für mich absolut keine Bedeutung. Also es motiviert mich nicht und es ist auch nicht der Grund, warum ich Dinge tue. Für mich ist Freiheit wichtig, für mich ist Autonomie wichtig und für mich ist es wichtig, Dinge zu tun, die mir Spaß machen. Was bringt es mir, wenn ich finanzielle Sicherheit habe und jeden Montag frage ich mich, warum es so lange geht, bis es wieder Freitag wird? Für mich ist Luxus meine Zeit. Und diese Zeit, die kriege ich nie mehr zurück, egal wie viel ich arbeite, egal wie viel Geld ich habe. Ja. Und so treffe ich eigentlich auch meine Entscheidungen. Und dadurch, dass ich keine Angst habe und mein Leben einfach so lebe, wie ich es leben möchte, denke ich, dass ich mir selber diese Sicherheit gebe, die ich brauche, weil ich weiß, dass alles, was wichtig ist, in das wichtig ist in meinem Leben, dass ich das eigentlich in mir trage. Meine Erfahrungen, meine Skills, meine Expertise, das sind Dinge, die mir niemand nehmen kann. Das heißt, auch wenn ich als Unternehmerin alles verliere, ich verliere mein ganzes Geld, ich weiß, ich kann es wieder aufbauen. Und ich denke, dass das ist, wo ich dann Stabilität finde und wo ich einfach weiß, ich werde immer okay sein.
Also du bereust es nicht, den klassischen Karriereweg in die Finanzwelt oder zu einem großen Tech-Unternehmen nicht gegangen zu sein?
Nie. Und ich denke, wenn ich mir anschaue, wie viele Leute in ihren Mid-40ern eine Midlife-Crisis haben. Also es gibt ein sehr gutes Buch, das ich empfehlen würde, das heißt Life Lessons. Das wurde geschrieben von Elisabeth Kübler-Ross. Sie ist eine Ärztin, die sich mit dem Tod beschäftigt oder beschäftigt hat. Sie lebt leider nicht mehr. Und sie hat in diesem Buch zusammengefasst, was sie von Menschen gelernt hat, die eigentlich kurz vor dem Tod standen oder jemanden gerade verloren haben, der gestorben ist, für die Menschen, die noch leben. Und niemand sagt in diesen Gesprächen, ich wünschte, ich hätte mehr gearbeitet. Niemand sagt, ich wünschte, ich hätte mehr Geld verdient oder ich hätte weniger Zeit verbracht mit meiner Familie. Das heißt, all die Leute, die Dinge bereuen, bereuen eigentlich Dinge, die ich nie bereuen werde. Weil ich habe mein Leben jeden Tag so gelebt, als würde ich morgen sterben. Und deshalb bereue ich gar nichts.
Du jonglierst ja oftmals mehrere Projekte gleichzeitig. Und du hast auch schon 2 Startups parallel aufgebaut. Du hast also wirklich einen vollen Terminkalender. Was tust du konkret, um gesund und im Gleichgewicht zu bleiben?
Gesundheit ist für mich enorm wichtig. Ich denke auch dadurch, dass ich ja meine erste Diss geschrieben habe über die Gesundheit von jungen Unternehmern und dadurch, dass ich selber fast 15 Jahre in Kliniks tätig war, weiß ich, dass Gesundheit alles ist. Also wenn Gesundheit nicht da ist, dann ist alles andere irrelevant. Und ich hatte auch das große Glück, dass ich mit 18, 19 habe ich bereits in einem Spital gearbeitet und damals viele Menschen gesehen, die wirklich krank waren und oder halt wirklich alt waren. Und da wurde mir eben auch bewusst, dass Gesundheit das Fundament ist von allem. Und deshalb, ich investiere auch sehr viel in meine Gesundheit. Also zum einen finde ich Schlaf. Schlaf ist mir heilig. Schlaf ist die beste legale Droge, die es gibt. Ich versuche eigentlich immer, um die 8 Stunden zu schlafen, weil ich brauche das für meine Performance. Wenn ich kann, habe ich auch keinen Wecker. Sondern ich wache auf, wenn ich aufwache. Wenn ich nachmittags müde bin, mache ich nochmal seinen Nap. Also Schlaf ist essentiell. Dann Ernährung. Ich schränke mich nicht ein. Also wenn ich Lust habe, esse ich was auch immer ich möchte. Aber ich achte schon sehr drauf. Also wenig einfache Kohlenhydrate, viel Gemüse, gesunde Proteine. Es hilft auch, dass ich viele Dinge nicht mag, die nicht gesund sind. zum Beispiel, ich mag keine Süßgetränke. Ich snacke nicht, mag nicht so verarbeitete Produkte, also eben so Chips und so. Mag ich einfach nicht. Ich trinke keinen Alkohol. Und das hilft definitiv. Dann Sport ist sehr wichtig. Also wenn ich im Ausland bin, dann habe ich eigentlich immer einen Personal Trainer, wo ich eigentlich fast täglich trainiere, sei es Muay Thai, sei es Tennis, was auch immer. Aber Sport versuche ich schon so 5-mal die Woche zu machen. Wenn ich in der Schweiz bin, ist es schwieriger, weil ich viele Termine habe, habe viele Events. Nichtsdestotrotz versuche ich eigentlich jeden Tag mindestens 10.000 Schritte zu laufen. Und da habe ich eigentlich seit Covid auch eingeführt, dass ich Calls nur im Laufen mache.
Genau.
Genau, das weißt du ja, genau. Wir sind auch zusammen gelaufen, also ich zumindest. und das ist für mich ein Lifehack, weil ich habe während Covid gemerkt, ich verbringe so viel Zeit vor dem Screen die ganze Zeit. Und habe dann gesagt, nee, also wenn, außer du willst mir was zeigen am Screen, aber sonst gehe ich in den Wald und gehe laufen. Also ich hatte da auch schon Tage, wo ich irgendwie 25.000 Schritte gelaufen bin, nur weil ich so viele Calls hatte. Ja. Und das ist super, weil dann komme ich mal weg vom Screen, bin in der frischen Luft und gleichzeitig hatte ich meinen Step-Count. Von dem her, das ist auch wichtig. Und dann, also generell eben, ich investiere sehr in meine Gesundheit, ich mache regelmäßig Check-ups. Mache auch irgendwie DEXA-Scans, um wirklich zu sehen, was ist der Zustand von meinem Körper, meine Muskulatur, meine Knochen und so weiter. Ich habe Physiotherapeuten, ich gehe regelmäßig in die Massage und auch, ich habe zum Beispiel in meinem Kalender, ich blockiere mir wirklich Zeit auch für Freunde oder Menschen, die mir wichtig sind. Und da ist das Handy dann auch aus oder es ist halt sonst irgendwo. Und ich denke, das ist extrem wichtig, dass man diese Dinge wirklich bewusst macht.
Mhm, ja, genau. Und du hast es auch angesprochen, also nicht nur physische und mentale Gesundheit, sondern eben auch die soziale Gesundheit, dass du ja, deine Kontakte pflegst, deine Freundschaften pflegst.
Genau. Also ich habe wieder das Gefühl in der Gesellschaft, es ist wirklich cool zu sagen, ich habe so viel Stress, ich bin so busy. Und mich nervt es, wenn die Leute dann sagen, ah, ich habe keine Zeit. Also wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit, dann bedeutet es eigentlich, es ist einfach nicht wichtig. Ja, weil Zeit hat man nie, Zeit muss man sich nehmen. Und entsprechend sorge ich dafür, dass ich mir die Zeit nehme für die Dinge, die für mich wichtig sind.
Ja, ein anderes Thema, das bei dir auch sehr hervorsticht, ist deine Internationalität. Du bist in China, den USA und in der Schweiz aufgewachsen. Und du hast in fast 20 Ländern über längere Zeit gelebt. Das ist wirklich sehr beeindruckend und auch sehr selten. Wie haben diese vielen kulturellen Prägungen deinen Blick auf die Welt und vielleicht auch auf dich selbst und dein Leben verändert?
Ich denke, zum einen bin ich immer happy. Also schon seitdem ich ein Teenager bin, ich war immer happy, weil dadurch, dass ich diese Perspektivenwechsel die ganze Zeit habe, weiß ich, wie unglaublich privilegiert ich bin im Leben. Und ich denke, Glück ist immer relativ. Und häufig, wenn die Leute unzufrieden sind, dann liegt es daran, dass sie sich vergleichen mit ihrem Umfeld. Und dadurch, dass ich halt andere Referenzen habe, weiß ich immer, wie gut es mir geht und wie ich die kleinen Dinge im Leben schätzen muss, weil viele andere Leute diese kleinen Dinge genau nicht haben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich habe schon sehr früh realisiert, dass Menschen eigentlich, egal wo auf der Welt, dass die eigentlich immer gleich sind. Häufig höre ich, dass die Leute Angst haben vor dem Fremden, weil sie es nicht kennen und sagen, nein, ich möchte nicht alleine verreisen, weil ich kenne ja niemanden dort. Und bei mir ist es eigentlich umgekehrt, weil ich liebe das Fremde, ich liebe das, was ich nicht kenne, weil ich weiß, dass überall jemand auf mich wartet mit einer Story. Überall gibt es Streetfood, das ich entdecken kann, was ich noch nicht kenne. Oder überall sind Menschen, von denen ich lernen kann. Deshalb, ich liebe das und ich suche das auch explizit.
Du bist also viel unterwegs. Im Winter und Sommer bist du in der Ferne.
Genau.
Jetzt haben wir das Glück, dass du hier bist.
Genau.
Also Frühling und Herbst bist du entweder in der Schweiz oder zumindest in Europa. Ja. Du führst also wirklich ein Leben in ständigem Wandel. Was bedeutet für dich in diesem Kontext Zuhause? Ist das ein Ort, ist das ein Gefühl oder ist das etwas anderes?
Ja, das ist tatsächlich so. Ich bin viel unterwegs, weil ich bin immer auf der Suche nach Frühling, sage ich mal. Ich sage immer, ich bin so wie eine Migratory Bird, immer auf der Suche nach der optimalen Klimazone für mich. Und für mich ist es eigentlich so, weißt du, als ich ein Kind war oder ein Teenager, hatte ich das Gefühl, ich gehöre nirgends hin. Egal wo ich war, ich hatte das Gefühl, ich bin anders, ich gehöre da nicht dazu, bis ich dann irgendwann verstanden habe, dass ich überall hingehöre und dass die ganze Welt mein Zuhause ist. Und deshalb, es ist noch erstaunlich, weil egal wo ich bin auf der Welt, eigentlich innerhalb von 24 Stunden fühle ich mich zu Hause. Also innerhalb von 24 Stunden kann ich sagen, oh, ich habe jetzt hier schon meine Favorite Juice Lady, ich habe schon irgendwie so mein Gym und irgendwie die Läden, wo ich dann hingehen werde. Also das geht bei mir super schnell. Und für mich ist Zuhause eigentlich definiert zum einen über Personen. Also es gibt bestimmte Personen, egal wo ich bin mit ihnen auf der Welt, dann fühle ich mich zu Hause. Oder aber auch Musik, gewisse Lieder, die ich höre, dann fühle ich mich zu Hause. Oder gewisses Essen. Und dadurch, dass ich halt an so vielen Orten gelebt habe, jeder Ort hinterlässt wie einen Stempel im Herzen. Also das heißt, ich vermisse eigentlich immer irgendetwas von irgendwo. Und deshalb bin ich auch immer in Bewegung. Aber zu Hause für mich ist nicht ein fixer geografischer Ort, sondern ich glaube, das ist ein Gefühl, das ich mit mir trage in meinem Herzen.
Und so hast du wohl auch die Stabilität in dir.
Ja. Genau.
Ja, wenn man sich so anschaut, was du alles machst, also vom Gründen mehrerer Unternehmen über zwei PhDs bis hin zu kulinarischen Ausbildungen rund um die Welt, dann wird schnell klar, dein Alltag ist alles andere als gewöhnlich. Du gestaltest dein Leben mit einer beeindruckenden Mischung von Kreativität und Neugier. Was ist es eigentlich, das dich dazu inspiriert, dein Leben so zu gestalten, wie du es tust?
Ja, also wie ich vorhin schon erwähnt habe, habe ich sehr jung das Glück gehabt, realisieren zu dürfen, dass das Leben sehr kurz ist. Und ich glaube, das ist enorm wichtig, weil das gibt mir so eine gewisse, ich sage jetzt, Sense of Urgency. Und ich setze auch die Prioritäten anders, weil ich weiß, es wird enden. und ich muss Gas geben. Also es gibt viele Dinge, die ich, also mit Gas geben meine ich nicht unbedingt beruflich, sondern es gibt viele Dinge, die ich gerne tun würde, Orte, wo ich gerne leben würde, Dinge, die ich gerne lernen möchte. Und ich schiebe die Sache nicht vor mich hin. Also andere Leute sagen, ja, irgendwann, wenn ich pensioniert bin, werde ich das tun. Irgendwann, wenn ich Millionär bin, werde ich das tun. Und bei mir ist es anders. Weil was, wenn das irgendwann nicht eintreffen wird? Vielleicht bin ich bis dann tot. Und deshalb lebe ich jeden Tag so, als würde ich morgen sterben. Das falls es dann, weil irgendwann ist es der letzte Tag, ja. Und ich glaube einfach, dass ich wirklich nur beschränkt Zeit habe und ich möchte in diesem einem Leben, das ich habe, möglichst viele Leben reinpacken, damit ich wirklich sagen kann, okay, ich habe mein Leben gelebt. Ich habe keine Sekunde verschwendet. Und entsprechend, ich habe zum Beispiel auf meinem Telefon eine Liste und die nennt sich What Brings Me Joy. Und diese Liste verändert sich auch immer wieder ein bisschen, aber ich versuche immer eine Balance zu finden zwischen all den Dingen, die auf dieser Liste sind. Und ich hatte vorhin das Buch Life Lessons erwähnt. Es gibt noch ein anderes Buch, das heißt 4000 Weeks. Das hatte auch einen Impact auf mein Leben, weil wir alle, wenn wir ein durchschnittliches Leben leben, haben 4000 Wochen. Und das ist nicht viel. Mhm. Also ich habe einen Kollegen, der hat ein Poster an seiner Tür mit Kreisen für jede Woche in seinem Leben. Und jede Woche füllt er eins aus in Rot.
Okay.
Und wenn man das dann so visuell vor sich sieht, das ist schon recht krass, wenn man dann realisiert, dass nicht mehr viel Zeit bleibt. Also ich bin jetzt Ende 30 und sagen wir, mir bleiben noch 2000 Wochen im Durchschnitt. Vielleicht habe ich nicht mal 2000 Wochen. Und von diesen 2000 Wochen, und ich schlafe gern, ist schon mal ein Drittel weg, dann haben wir noch Zeit für so Abfallentsorgung, Einkaufen, genau. Wäsche waschen und so weiter. Also wie viel qualitative Zeit bleibt da noch? Und deshalb sage ich, dieses Sense of Urgency, ich muss die Sachen tun unbedingt, solange ich noch kann. Und vor allem auch rege ich mich nicht wirklich auf über Dinge, die ich nicht kontrollieren kann, weil ich denke, oh, ich habe nur noch 2000 Wochen. Ich habe jetzt keine Zeit, um mich jetzt zu ärgern über irgendetwas, weil das bringt einfach nichts. Und ich glaube, das prägt definitiv meine Lebenseinstellung, respektive wie ich mein Leben gestalte. Weil ich sage auch immer zu meinen Studierenden, stellt euch vor, eines Tages, wenn ihr dann älter seid, geht ihr wieder durch das Museum von eurem Leben. Was für Dinge möchtet ihr in eurem Museum sehen? Und jetzt ist die Zeit, um das Museum aufzubauen. Und genau so lebe ich. Dass ich nie zurückschauen muss und sagen muss, ich wünschte, ich hätte, warum habe ich nicht? Sondern wenn mich etwas interessiert, wenn ich etwas tun möchte, dann mache ich es jetzt sofort. Und denke auch nicht groß drüber nach.
Wie ich zu Beginn ja schon gesagt hast, warst du Studienstiftlerin 10 Jahre lang und heute bist du Assessorin und Leiterin der Veranstaltung Entrepreneurship and Innovation. Also seit vielen Jahren bist du schon mit der Stiftung verbunden und mich würde interessieren, weshalb dir dieses Engagement über all die Jahre hin so wichtig geblieben ist und was dich motiviert, dich weiterhin so aktiv einzubringen.
Mhm. Die kurze Antwort wäre, weil ich mich zu Hause fühle in der Studienstiftung. Ich bin extrem dankbar, dass ich erstmals anno damals aufgenommen wurde. Wir waren damals, glaube ich, nur 150 oder 200 Studienstiftler in der ganzen Schweiz. Und ich hatte vorher immer das Gefühl, ich bin anders. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, hier bin ich gleich. Weil die Studienstiftler, denke ich, die haben alle so von der DNA her so ein ähnliches Profil, also vielseitig interessiert und engagiert und möchten einen Impact hinterlassen und sind auch sehr ambitioniert. Und ich hatte schon damals das Gefühl, ich fühle mich hier verstanden und wurde inspiriert und wurde gepusht von den anderen im Netzwerk, auch bei unseren Diskussionen oder auch bei den verschiedenen Veranstaltungen. Die Studienstiftung ist extrem unterstützend. Also ich hatte zum Beispiel damals, als ich vor der UNO-Generalversammlung, als ich eine Rede halten durfte, hatte ich bei der Studienstiftung angefragt, ob sie mir eventuell jemanden empfehlen könnten, der mir ein bisschen helfen könnte bezüglich Rhetorik, weil ich wollte ein bisschen mehr Feedback haben. Und dann haben sie mir eine Theaterpädagogin vermittelt. Und dann war ich zweimal am Wochenende bei der Dame zu Hause, also total unbezahlt, und durfte die Rede halten vor ihr. Und sie hat dann wirklich mit mir quasi Wort für Wort sind wir durch meine Rede gegangen. Wo musst du einen Emphasis setzen? Wo musst du pausieren? Wie musst du gucken? Und das hat mir extrem geholfen und hat mir dann auch mehr Sicherheit gegeben. Und da war ich sehr froh. Aber auch danach, auch im Unternehmertum, ich hatte immer wieder die Studienstiftung angefragt, zum Beispiel könnt ihr mich connecten mit einer Person, die mir vielleicht helfen kann zu dem Thema, oder kennt ihr eine Journalistin, die vielleicht Alumna ist oder Alumni von der Studienstiftung? Und ich hatte immer enorme Unterstützung. Und deshalb gebe ich auch sehr gerne jetzt etwas zurück. Und wenn ich sage, ich gebe etwas zurück, dann meine ich damit eigentlich, dass ich sehr viel immer noch kriege, ihm zurückgeben, weil die Studierenden, also egal ob jetzt in meinem Seminar oder auch im, als Assessorin, ich habe oft das Gefühl, dass ich Gespräche führe mit der jüngeren Version von mir selbst. Und das ist ein sehr so selbstreflektierender Prozess auch, diese jungen Menschen zu sehen, die sich ja die gleichen Dinge gefragt haben, die ich mich damals gefragt habe. Und sie auch ein bisschen an die Hand nehmen zu können oder ihnen Dinge mitteilen zu können oder Dinge beibringen zu können, die ich gelernt habe im Prozess, wo ich mir gewünscht hätte, jemand hätte mir die Dinge gesagt. Und ich bin immer sehr beeindruckt, wie reif sie sind und wie reflektiert und wie vielseitig engagiert sie sind. Und das gibt mir extrem viel Inspiration auch. Und deshalb, ja, ich bin immer wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich diese Chance habe, auch jetzt immer noch diesen Kontakt zu haben zu der Studienstiftung. Und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Liebe Joan, vielen, vielen Dank für dieses inspirierende Gespräch. Deine Webseiten verlinken wir in den Shownotes. Ich wünsche dir weiterhin viel Neugier, Kreativität und vor allem Freude und Erfüllung bei allem, was du tust. Also alles Gute dir und vielen Dank.
Danke.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch an euch ein herzliches Dankeschön, dass ihr bei der heutigen Begegnung mit dabei wart. Unsere Reise mit spannenden Persönlichkeiten aus dem Netzwerk der Schweizerischen Studienstiftung geht natürlich weiter. Wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, abonniert unseren Podcast, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Über Feedback und Ideen freuen wir uns jederzeit. Schreibt uns einfach an info@studienstiftung.ch. Ich wünsche euch auch noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
Begegnungen @Fonditudes. Ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung.